Cosmic Latte, Kaffeehausgespräche über Astronomie. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cosmic Latte, wieder mit mir, der Eva. Und diesmal dabei ist wieder Elka. Hallo Elka.
Hallo Eva.
Hi. Sommer gut verbracht, in neuer Frische wieder zurück.
Mhm. Alles gut, ja.
Ja, sehr schön.
Ich meine immer ein bisschen traurig, wenn es vorbei ist, aber sonst gut.
Ja, ich weiß nicht, ich bin dann beim Sommer dann meistens eigentlich immer schon fertig mit dem Sommer und freue mich auf den Herbst, der sowieso meine Lieblingsjahreszeit ist.
Bei mir nicht.
Ja, aber du warst ja ziemlich umtriebig in letzter Zeit. Also wenn du nicht bei uns beim Podcast bist, ja, dann hast du dich ja auf diversesten Bühnen mittlerweile herumgetrieben. Da warst du ja unter anderem sogar im Fernsehen zu bewundern. Wie kam es denn dazu?
Ja, also eigentlich, beginnen wir ganz am Anfang, habe ich bei der langen Nacht der Forschung, aber das war schon Ende Mai.
Ja, genau, das haben wir sogar bei einer Ankündigung mal gehabt, kann ich mich erinnern.
Ja, voll, die lange Nacht der Forschung. Ja. Und die ÖAW, die Österreichische Akademie der Wissenschaften, hat halt super Connections zu den Zeitungen. Und daraufhin habe ich Zeitungsinterviews gegeben und unter anderem beim Standard. Und das war so ein bisschen der Auslösepunkt, wo halt viele das gelesen haben. Und daraufhin haben sich dann neue Sachen ergeben. Also es ist immer so ein bisschen ein Zufallselement dabei. Und einfach, ja, wegen der ÖAW und weil die halt den Standard dann geschrieben haben. Und der Standard hat dann über mich einen Artikel gemacht, der sehr cool war, aber im Forum halt, ja, durchwachsen diskutiert wurde, weil halt Standardforum ist halt das Standardforum.
Ja, die sind da sehr speziell, ja. Gab es da ein bestimmtes Thema, was für Aufregung gesorgt hat? Hast du da irgendwas gesagt, was
ja,
polarisiert oder so?
Ja, zum Beispiel Feminismus. Wie kann man Wissenschaftlerin sein, wenn man Feministin ist? Weil das geht nicht zusammen.
Ah, okay.
Weil Feminismus ist nicht objektiv und nicht Wissenschaft. Also ganz, ganz weirde Sachen.
Okay, interessant.
Also ja, man kann es nicht so ganz ernst nehmen, was sie geschrieben haben. Also ich glaube, ich habe im Vergleich zu den Fernsehauftritten, habe ich beim Standard trotzdem die meisten Rückmeldungen gekriegt von jetzt Bekannten von mir. Da merkt man halt, ich bin auch in so einer gewissen Bubble drin. Mm,
yeah.
Da haben mir voll viele geschrieben, hey, du bist im Standard. Aber ich war auch in der Kronenzeitung, da hat mir niemand geschrieben.
Oh, okay.
Und das andere war Wiener Zeitung, glaube ich. Der hat ja den sehr auch netten Artikel geschrieben. Genau, das waren diese Zeitungssachen. War schon ungewohnt, irgendwie so drei Interviews geben auf einmal. Aber ja, irgendwie cool und Mama und Papa freuen sich, wenn man solche Sachen macht.
Ja, die sind
ganz
stolz gewesen, sicher.
Genau, ja. Daraufhin war ich zweimal beim ORF. Das erste Mal war bei Aktuell nach 1. Das ist so eine Sendung, die ist zwischen Nachrichten und so gesellschaftliche, wenn es nicht, aber einfach ganz normale, ja, was tut sich so in der Welt? Mhm. Also es ist so recht seriös. Also ich war extrem nervös. Also da habe ich wieder mal gemerkt, das ist so ein Unterschied für mich, ob ich vor Leuten rede, also eine große Halle. Das war überhaupt kein Problem bei der ÖAW oder so.
Okay.
Das mag ich voll gern. Aber im Fernsehen, das mag ich gar nicht.
Okay, passiert da irgendwas in deinem Kopf, das dich dann nervös macht oder wie?
Na, aber es ist einfach eine andere Art des Vortragens. Es ist nicht so wie beim Podcast ja auch, dass ich einfach so rede, wie ich mir denke, sondern es war sehr förmlich. Es war im Studio und so und ich musste halt ganze Sätze sprechen.
Schön sprechen, ja.
Ja, und das macht man im Alltag halt nicht. Und ich versuche immer die Sachen ja super einfach zu auszudrücken und nicht elitär. Und da ist es halt so ganze Sätze sprechen und keine Füllwörter und so. Das ist nicht so leicht. Aber es war dann eh schnell vorbei. Es waren nur ein paar Minuten. Die Moderatorin war sehr lieb, nur habe ich einmal Homöopathie erwähnt und dann hat sie gemeint so, ui, schwieriges Thema.
Das habe ich ja gesehen und da habe ich mir auch gedacht, also ihre Reaktion habe ich dann eigentlich ein bisschen umfassend gefunden. Und wobei ich weiß nicht, ob ich es machen würde, aber ich an deiner Stelle hätte wahrscheinlich gesagt, nein, eigentlich ist das überhaupt kein schwieriges Thema, weil das eigentlich die Situation recht klar ist, ja.
Voll. Aber ich glaube, die kriegen wirklich viele Hassnachrichten oder Beschwerdemails, nämlich bei solchen Themen. Also ich glaube, das bezieht sich darauf eher, dass es halt die Leute dann extrem auszucken, wenn im Fernsehen
ja,
irgendwas
in die Richtung
geht. Ja, aber da
muss man erst recht aufklären, finde ich, weil wenn die Leute an Schaf glauben, dann...
Ja, Bullshit-Bingo ging dann weiter. Ich habe dann beim zweiten Mal, wo ich beim Fernsehen, beim ORF war ich bei Studio 2 und das war ganz anders. Das war so extrem lockere Atmosphäre. Das weiß ich, das ist so eine Sendung, die gibt so Gärtnereitipps manchmal wissenschaftliche Beiträge. Ein Beitrag in meiner Sendung, wo ich war zum Beispiel über Kirschkerne und ob man Bauchweh kriegt von Kirschkernessen,
okay.
Wasser oder so. Also es war so ein bisschen durchwachsen, aber aber super nette Atmosphäre, so voll locker. Und Vorgespräch dann mit den zwei ModeratorInnen hat der eine Moderator das super spannend gefunden, die Sache mit den Sternzeichen, warum das alles nicht stimmt und warum, so wie unsere Astrologie-Folge, habe ich ja darüber auch geredet und habe mir, na, darüber will er unbedingt reden. Genau, dann habe ich da erklärt, warum, abgesehen davon, dass es natürlich keine logische Erklärung geben könnte oder keinen Zusammenhang zwischen irgendwelchen Objekten im Weltall und unserem Leben oder unserem Charakter, aber selbst in der Logik sind sie halt nicht kohärent und widersprechen sich, und es gibt ein 13. Sternzeichen eigentlich im Tierkreis.
Genau, ja.
Plus das Sternzeichen hat sich verschoben in den letzten 1000 Jahren, und das haben wir besprochen, und da war er ganz außer sich. Und mein Gott, mein Leben, wenn ich verlüge, so wie wir damals... Wir können ja übrigens ja auch schon lösen, unser Gewinnspielrätsel. Da habe ich ja gefragt, welchen Tag kriege ich alles, was ich möchte, falls du dich erinnerst
bei unserer Astrologie-Folge. Ja, genau, ja.
Und das war der 26. Mai. Und weißt du, was da war? Da war Frauenlauf. Und da habe ich meine Bestzeit gehabt. Also.
Ja, schon. Da soll noch jemand sagen, an Horoskopen ist nichts dran. Hä? Ja. Wie kannst du das jetzt wissenschaftlich erklären?
Ja, ist arg. Aber wahrscheinlich an vielen anderen Tagen hatte ich auch irgendeinen Erfolg, aber... An diesem Tag halt auch. Also da war ich bei Studio 2, das war eigentlich sehr nett. Vor allem, ich habe so voll Schminke und Haare machen gekriegt davor. Und ich habe noch nie so gut ausgeschaut.
Na bitte.
Ich habe mir gedacht, so, jetzt muss ich noch fortgehen oder so.
Das war voll das Makeover.
Voll. Also das war ein angenehmes Erlebnis. Bei aktuell nach 1 war es halt so super seriös und die waren super professionell. Und habe ich sehr beeindruckend gefunden dort in diesem Studio. Aber eben das bin nicht ich, so dieses Seriöse, dieses förmliche.
Ja, das verstehe ich, ja. Da fühlen wir uns wohler, da hinter den Mikros, oder? Im Podcast.
Ja, voll, wenn man ein bisschen da herum plaudern kann und so. Und ich war auch bei einem anderen Podcast noch eingeladen, bei Welt der Frauen. Aber das kommt erst, irgendwann im Herbst kommt's raus. Da bin ich nach Linz gefahren und... Da habe ich ja ein bisschen über meinen Account erzählt, über Science and Feminist, und habe dann im Nachhinein gesehen, dass das so christlich dieser Magazin ist. Aber das war nur in der Anfangszeit, aber jetzt sind sie super unabhängig und haben auch eigentlich nicht so schlechte Themen. Also sie hat zum Beispiel gemeint, bei ihr im Magazin gibt's kein Abnehmtipps, keine Selbstoptimierungssachen und sowas.
Okay,
das ist schon mal gut.
Ja, genau.
Weil bei diesen Frauenmagazinen ist das ja manchmal nicht so.
Du warst ja ganz schön umtriebig da jetzt im Sommer.
Ja, voll.
Ganz, ganz fleißig, ja. Ist da den Schwenk zu meinem Thema zu finden, kann man auch ein bisschen von Umtriebigkeit sprechen, zwar was die Menschheit als Gesamtes betrifft. Und zwar, du hast uns ja das letzte Mal ein bisschen so durch die bemannte Raumfahrt geführt und hast uns da ja etwas erzählt, so quasi eben von den Anfängen, die erste Mondlandung, bis eben hin jetzt zu der Artemis-Mission von der NASA. Und da habe ich mir gedacht, so, ach, ich denke das jetzt einen Schritt weiter, ja. Und habe mir überlegt, okay, wie sieht's denn aus mit der Besiedelung des Mondes, also so Mondkolonien, Mondstädte, ja, und würden wir das eben heute ein bisschen genauer ansehen und etwas darüber sprechen.
Das finde ich ja sehr aufregend, weil es ja auch in der Serie vorkommt, in For All Mankind, da haben sie diese Mondstation.
Genau.
Und das finde ich sehr cool, dass du da anknüpfst an dem, wo ich auch gehört habe.
Ja, richtig, ja. Also es war eben auch so, weil du eben auch über For All Mankind gesprochen hast und eben, wie du gesagt hast, also sie haben ja da schon die Mondbasis, also so eine internationale, wo sie eigentlich dauerhaft so eine Präsenz am Mond haben. Und die haben sie ja schon ziemlich früh. Also ich glaube so, also das spielt in der Serie in den 1990er Jahren oder 80er sogar.
Das spielt schon ganz früh, in den 70er.
Haben die in den 70ern schon die Mondbasis?
Mhm. Ja, die haben gleich, die waren da schnell.
Die waren da ganz schnell, ja, das schafft man nicht mehr, ja. Man spricht immer von der Kolonisierung des Mondes. Habe ich mich die ganze Zeit an diesem Wort Kolonie ein bisschen gestoßen und habe dann auch tatsächlich gefunden, dass Bill Nye, der Science Guy ist, also der Leiter der Planetary Society, sich sogar ausgesprochen hat und gesagt hat, man sollte nicht von a Colonization sprechen, ja, sondern von Settlement, also von einer Besiedelung oder eine Siedlung auf den Mond, weil eben Kolonisierung so negativ behaftet ist. Und dann haben wir gedacht, ja, er hat recht. Und ich glaube, das war es auch, was mich da irgendwie so ein bisschen immer gestoßen hat. Kolonisierung ist ja jetzt nicht ganz so toll, ja, weil es da halt auch immer geht, es bereichert sich dieses Ursprungsland. Kolonien sind meistens auch immer auf irgendeine Art und Weise abhängig dann irgendwie. Mhm. Und eigentlich gerade bei diesem Moon, ich sage es jetzt Settlement, ja, geht es eigentlich darum, eben neue Wege zu gehen, aber auch unabhängig zu werden, ja, also da so ein bisschen autark dann eben auch vielleicht zu leben. Aber egal, wie man es nennt, die Probleme bleiben die gleichen.
Eine spannende Sache, das hat jetzt nicht direkt was damit zu tun, aber indirekt, nämlich Kolonisierung und Kolonialismus. Nämlich, da habe ich gelesen, eigentlich ging es darum, wie in Filmen so erste Kontakte mit einer AI oder einer künstlichen Intelligenz irgendwie dargestellt werden. Und das ist ja oft schon sehr düster und sehr dystopisch. Da war diese Analyse von diesen Anthropologinnen, dass das sehr oft angelehnt ist an Kolonialismus, also an diesen ersten Kontakt mit einer neuen, mit einem neuen Volk, und dass das deswegen sehr oft in AI wird, dieses, ja, die Roboter, die uns übernehmen und auch so, wenn Außerirdische zu unserer Welt kommen, genau, dass es sehr oft an Kolonialismus angelehnt
ist. Das wollte ich auch gerade sagen, das hast du ja auch mit Alien-Kontakt, ja, also dass es dann oft eigentlich eine Abhandlung ein bisschen von Kolonisierung ist.
Deswegen haben so viele Leute so Ängste, weil ich habe da meine Followerin gefragt, was sie so für Bedenken haben bei AI, und da haben schon sehr viele so Ängste gehabt, so mäßig eben, dass sie da uns übernehmen und die AI da wie bei Terminator irgendwie ist.
Okay, also
es ist spannend, dass das eigentlich von dem kommt, von dieser geschichtlichen Phase. Ich glaube auch. Phase.
Ja, stimmt, ja. Ja, interessant. Ja, eben, ja. Also deswegen würde ich da jetzt auch nicht von Mondkolonisierung sprechen. Besiedelung finde ich eigentlich ganz okay. Wobei, da kann man auch wieder drüber reden, da gibt es auch negative Konnotationen.
Mondstadt finde ich auch sehr schön.
Genau, deswegen ist also so eine Mondstadt oder sowas, finde ich ganz nett, ja. In der Literatur findet sich das ja schon total lang. Also wenn du da so schaust, so Jules Verne oder Isaac Asimov, da ist ja schon ziemlich früh eigentlich, also gerade so in der Science Fiction, eben die Idee von so Mondstädten entstanden. Ja, also dass man da sich da so vorgestellt hat, dass halt die Menschen in der Zukunft da in so einer Mondstadt wohnen. Und ich habe mir auch so ein bisschen angesehen, in der Wissenschaft waren dann halt quasi so das erste Mal so auch so ein bisschen so in wissenschaftlicher Hinsicht Gedanken dahingehend gemacht wurden, und möchte da jetzt eine Person kurz hervorheben, weil ich den nämlich total spannend finde, und zwar ist das ein russischer Erfinder, ja, der gilt so als der Vater der Raumfahrt, und zwar ist das Konstantin Tsiolkovsky. Hast du den Namen vorher schon mal gehört?
Nein, ich glaube nicht aktiv.
Ah, okay, gut, ja, weil eben so ein Pionier und Visionär ist, also gilt eben so, also gerade was eben so die, alles was mit Raketentechnik betrifft, also einer der Vorreiter, ganz groß. Also da könnte man eigentlich fast eine eigene Folge auch von ihm machen, deswegen glaube ich, ja, werde ich noch ganz kurz auf ihn eingehen, aber weil ich ihn eben so spannend finde, also er hat von 1857 bis 1935 gelebt, also damit man ihn zeitlich einordnen kann. Und er hat nämlich bereits 1895 einen Weltraumlift beschrieben. Und das finde ich halt echt genial. Ich meine, das ist ja mein heimlicher Traum, dass ein Weltraumlift in Erfüllung geht. Das letzte Mal haben wir ja gesprochen, dass wir ja nicht unbedingt gerne zur ISS rauffliegen würden. Und dann ein Weltraumlift würde meine ganzen Probleme da irgendwie bisschen in Luft auflösen, weil dann kann ich rauffahren, kann mich umschauen und kann wieder runterfahren. Aber wahrscheinlich funktioniert das nicht so einfach.
Aber da wäre ich auch dabei, auf jeden Fall beim Weltraumlift.
Ja, gell? Ich finde schon. Ich finde auch, gell, dass das klingt gleich ein bisschen entspannter. Auf jeden Fall war Tsiolkovsky der Erste, der sich halt wirklich so Gedanken gemacht hat, auch darüber, wie man Raketen überhaupt ins All bringen kann. Also eben, wie überwinde ich diese Gravitation, und hat da auch die ersten mathematischen Rechnungen dazu aufgestellt. Also so, es gibt so Raketengleichungen von ihm. Er hat schon ein Konzept eben für mehrstufige Raketen entwickelt, also wo Raketensegmente eben nacheinander abgefeuert werden, eben für die Effizienz und die Reichweite. Und er hat auch wirklich ganz visionäre Gedanken gehabt, also was jetzt eben so Errichtung von einer Raumstation, Weltraumkolonien, ja, also wirklich so bewohnte Strukturen im Weltraum, ja, die jetzt quasi so eine Zwischenstation sind, wenn es um interplanetare Reisen geht. Also das finde ich schon wirklich sehr visionär, und was mir auch gefällt, er glaubt ja, dass das auch notwendig ist, also das ist so ein unvermeidlicher Schritt für uns Menschen, ja, also diese Erforschung und Besiedlung des Weltraums, wenn es jetzt um die Evolution der Menschheit geht, also wenn es jetzt auch um das Überleben der Menschheit geht, dann müssen wir quasi diesen Schritt machen, ja, den Schritt in den Weltraum, und das finde ich sehr spannend, also finde ich sehr, sehr interessant, Persönlichkeit auch.
Aber wieso meint er, dass das notwendig ist? Also ich finde, es ist jetzt nicht unbedingt notwendig fürs Überleben.
Kann halt schon sein. Also wenn es darum geht, wenn wir die Erde zerstören auf irgendeine Art und Weise, dann ist halt dann der Weltraum vielleicht der einzige Ort, wo wir überleben können, ja, wenn halt die Erde nicht mehr lebensfreundlich ist. Ich glaube, finden wir das einfach so der nächste Schritt in der Menschheit, in der Entwicklung eben auch. Das gefällt mir auch ganz gut, weil ja Jules Verne hat ja eben die Idee gehabt mit dieser Rakete da, dass wir diese riesige, also dieses Geschoss haben, mit dem wir ja zum Mond fliegen, was ja nicht funktioniert. Ja, und er hat da sich eben da schon andere Überlegungen gemacht, eben mit diesen mehrstufigen einigen Raketensegmenten und das finde ich schon recht spannend. Also und wirklich eben auch so diese mathematischen Berechnungen dahinter gemacht. Ja. Aber ja, wie sieht es denn jetzt aus mit einer Realisierung? Also wie nah sind wir dran an einer Mondstadt? Und bei deiner kurzen Übersicht über die Raumfahrt hast du ja auch erzählt schon, dass ja so ein bisschen nach der Mondlandung ja also ein bisschen die Euphorie und auch der Eifer verloren gegangen ist. Ja. Also bei For All Mankind ging es ja ungebremst weiter. Ja. Aber bei uns war ja 1972 die letzte Mondlandung. Danach war ja eigentlich ziemlich lang nichts. Wir planen ja jetzt gerade die Rückkehr zum Mond. Aber die Frage ist eben, können wir auch darauf leben? Werden wir darauf leben? Ich habe mir auch dann so Gedanken gemacht, also gerade so eine Besiedelung, jetzt also wenn du auch dran denkst, so die ersten Siedler, die jetzt nach Amerika gegangen sind, ist ja was Dauerhaftes, ja. Und auch wenn du jetzt so an diese Mondbasis denkst bei For All Mankind, das ist ja alles sowas, was ja nur so vorübergehend ist. Also dass da quasi so ein Team eine bestimmte Zeit dort verbringt, ja, ihre Arbeit macht und dann wieder zurückkommt.
So die ISS.
Ja, genau, ja. Also das ist halt schon so eine permanente Präsenz, aber es wohnt dort eigentlich niemand. Ja. Also ich stelle mir das so ein bisschen dann vor wie auf einer Bohrinsel oder so. Also du hast da quasi Schicht am Mond. Und dann fährst du wieder zurück zur Erde. Ich weiß nicht, eine Besiedelung im Sinne von jemand, dass du halt wirklich dauerhaft wohnst, das wird wahrscheinlich noch lange dauern. Bis jetzt haben wir auch nur Kurztrips zum Mond gemacht. Wir haben eh schon kurz gesprochen. Neil Armstrong und Buzz Aldrin bei der ersten Landung auf dem Mond, ja 1969, die waren ja nur so 21 Stunden auf dem Mond, haben da eben so ein bisschen mehr als 2 Stunden, ja, sind sie dann unter Anführungszeichen herumspaziert, also einen Mondspaziergang gemacht, ja. Aber was glaubst du, also wenn du so schätzen magst, so wie lang so der längste Aufenthalt auf der Mondoberfläche gedauert hat?
Also in der Kapsel.
Nicht unbedingt der Außeneinsatz, sondern generell
genau, sie, innen, ja.
Also auf der Mondoberfläche einfach ja, den Aufenthalt.
Ja, ich meine, was machst du dort so? Wahrscheinlich so 2 Tage oder 4 Tage? So ein Wochenendtrip?
Hast du Angst, du könntest dich langweilen am Mond?
Ja, schon.
Was mache ich da jetzt? Bin ich da eine Woche?
Wärst du verrückt wie der Gordo in der Serie?
Oh Gott. Nein, glaube ich nicht. Du musst da viel deine ganzen Forschungssachen machen, Mondgestein einsammeln und so. Also tatsächlich waren es 75 Stunden. Apollo 17, die waren eben die letzten, 1972, die ja am Mond waren. Und da die beiden Astronauten, also Eugene Cernan und Harrison Schmitt, die waren eben 75 Stunden, also 3 Tage waren die am Mond.
Also ein verlängertes Wochenende.
So ungefähr, ja genau. Gibt es ja auch Gründe dafür. Also es ist ja jetzt nicht ganz so easy, da jetzt was am Mond zu errichten. Wir wissen ja alle, er hat keine Atmosphäre, kein Magnetfeld, das heißt kein Schutz vor Strahlung, also kosmische Strahlung, Sonnenstürme, was auch immer, das knallt da halt alles rauf. Und dann hast du natürlich Temperaturschwankungen, also du hast ja da wirklich enorme Schwankungen, was jetzt Tag-Nacht betrifft, also du hast in der Nacht bis zu minus 160 Grad und tagsüber kannst du dann schon mal plus 130 Grad kriegen. Also das ist halt natürlich auch etwas, das du mal wegstecken musst. Und dann gibt es einen sehr langen Tag-Nacht-Zyklus. Also tatsächlich ist es so, dass ja 28 Tage sind. Das heißt, du hast einmal einen Tag, wo es 14 Erdtage lang hell ist. Und dann anschließend Nacht ist dann auch wieder 14 Tage. Also das ist halt auch ziemlich lang. Und dann hast du natürlich die geringe Schwerkraft. Das ist ja nur ein Sechstel der Erde. Das heißt, natürlich hast du dann auch da dementsprechende Auswirkungen. Dann geht es natürlich um Lebenserhaltungssysteme. Also Stichwort Wasser. Ja, und das ist halt ganz wichtig, weil du natürlich brauchst, also auch wenn wir jetzt eine Stadt errichten wollen, brauchst du einfach Wasser. Ja. Also einerseits als natürlich Gewinnung dann von Sauerstoff für Atemluft, Trinkwasser natürlich, Wasserstoff, du hast dann auch quasi Treibstoff dann, also du könntest dann eine Tankstelle dann auf dem Mond errichten. Das musst du nicht draufbringen. Ja. Also alles, was du nicht mitbringen musst, sondern halt dort hast, ist natürlich praktisch. Das heißt, da müssen wir uns Gedanken machen und da gibt es ja gute, also News, das weiß man ja schon länger, aber es gibt ja Wasser auf dem Mond. Die Entdeckung ist aber tatsächlich wirklich also von großer Bedeutung, also eben gerade für so zukünftige längeren Mondaufenthalten. Früher dachte man ja, dass der Mond komplett trocken ist, also dass es da ja gar nichts gibt. Gab dann erst so in den 90ern, was ich eigentlich relativ spät finde, so die Hinweise, dass da halt wirklich Wasser ist. Und die Bestätigung kam dann in den 2000er Jahren, also da gab es eine indische Mission 2008, die da eben was gefunden hat. Und ganz interessant ist, es gab dann auch erneute Untersuchungen von dem Mondgestein von den Apollo-Missionen. Also sie haben dann quasi die alten Steine, die sie da eben runtergebracht haben sie dann noch einmal ausgegraben, eben 2008, 2009 herum, haben sich das noch einmal angeschaut. Also da gab es dann auch andere technische Möglichkeiten, das zu untersuchen. Und da ist man dann eben auch noch mal drauf gekommen, dass da quasi Wasser drin ist. Also es war so ein Vulkangestein und da hat man dann so Spuren von irgendwie einem Wasser irgendwas gefunden. Das ist auch ein extrem spannendes Thema. Also ich weiß nicht, wie es dir immer geht bei den Vorbereitungen zu den Folgen. Aber ich habe mich dann bei dem Thema Wasser auf dem Mond komplett verzettelt. Also ich glaube, da mache ich dann echt nochmal eine eigene Folge. Also so über so Wasser auf der Erde. Wie kam es dorthin? Wasser auf dem Mond, weil das eine super spannende Sache ist. Also auch wie man das entdeckt hat, wie man das untersucht hat. Also vielleicht noch ganz kurz, weil ich da einfach auch die Methode so toll finde. Also es gibt da von der NASA den Lunar Reconnaissance Orbiter, LRO. Der hat so eine umfassende Karte eben gemacht und ihm Daten geliefert, eben wie die Verteilung jetzt vom Wasser auf dem Mond ist, an den Polen vor allem, ja, also dass da im Wasser ist, gerade in diesen permanent beschatteten Kratern. Da haben sie zusammen mit einem Satelliten, den Raumsonde, die Lunar Crater Observation and Sensing Satellite, das heißt LCROSS oder LCROSS, weiß nicht, wie man den ausspricht, und eben der LRO. Und LCROSS oder LCROSS hat nämlich ein Projektil in einen Krater geschossen, wo sie halt vermutet haben, dass da Wassereis sein könnte. Dann sind dann durch die Trümmer hochgeflogen. Dann haben sie die Sonne selber noch einmal auf dem Mond dann irgendwie absichtlich knallen lassen. Ja. Und der LRO hat die ganze Zeit aufgezeichnet, beobachtet und Daten geliefert und hat das untersucht. Und da hat man dann eben gesehen, dass in diesen Körnern Wassereis ist, in diesem ausgeworfenen Material. Und also ich finde die Methode einfach super. Knallst da einfach mal was rauf.
Total, aber...
genau. Schaust, was davon fliegt und dann sehen wir, ob da Wasser ist oder nicht.
Man weiß ja nicht, ob vielleicht das irgendwie zusammenhängt mit Wasser auf der Erde. Wo genau ist es zuerst Mond oder Erde oder überhaupt von ganz außen irgendwo?
Ja, eben, genau. Also das sind alles Themen, die würde ich echt für eine eigene Folge aufgeben. Ja. Also wie gesagt, das ist super spannend. Also ich habe mich da echt voll reingetickert. Ich habe mich dann selber bremsen müssen und gedacht, okay, gut, eigentlich willst du über Mondstädte sprechen, ja, und wie wir den Mond besiedeln können. Und dann bin ich voll verloren gegangen, haben wir da diese ganzen Missionen angesehen. Also Sophia, das kennst du vielleicht, das war ja dieses Flugzeug, weil sie da die Infrarot-Astronomie gemacht hat, eben der Stratosphäre, Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy heißt das ja. Das hat noch einmal die Existenz von Wasser auch auf der sonnenbeschienenen Oberfläche vom Mond noch mal bestätigt, also insbesondere jetzt bei den Clavius-Kratern. Das war auch noch mal ganz neu, also nicht nur, dass es eben in diesen Polen ist, an diesen dunklen Stellen, sondern eben auch auf dieser sonnenbeschienenen Oberfläche. Also da gibt es so ganz neue, spannende Forschung dazu. Das war jetzt auch erst 2023, dass es da diese Karte gegeben hat. Okay, das heißt, wir haben die Orte auf dem Mond, wo eben Wasser vorkommt, also einerseits eben die Polregionen, da hat man eben das meiste Wasser entdeckt, wo du da einfach auch also wirklich so Krater hast, die halt wirklich permanent im Schatten sind, ja, also die sind halt extrem kalt, da kommt nie das Sonnenlicht hin und da hat sich halt wirklich dieses Eis gehalten auch, also das ist über Milliarden von Jahren also wirklich stabil gewesen oder geblieben. Und dann, das ist das, was man Neues herausgefunden hat, wirklich auf der Oberfläche und auch so in der Exosphäre ein bisschen, also geringe Konzentration eben in diesem Mondregolith, also in diesem Mondgestein, das ist ja über den gesamten Mond verteilt. Und interessanterweise, das variiert auch von Tageszeit und Temperatur. Also da hat man jetzt eben vor kurzem erst herausgefunden, dass das so also ein bisschen auftaut und dann wandert das herum. Und auch super spannende Sache, da höre ich jetzt auch gleich wieder auf, weil sonst verliere ich mich gleich wieder in diesem Thema. Und deswegen, welche möglichen Orte haben wir da? Wo könnten wir quasi landen oder eben unsere Mondstadt hinbauen? Also ich habe es eh schon vorhin gesagt, so ein bisschen die Polregionen sind natürlich super spannend. Eben einerseits, weil du natürlich das Eis dort hast mit diesen Tälern, wo gar keine Sonne hinkommt. Aber auf der anderen Seite hast du auch wieder Orte, wo du halt ständig diesen Lichteinfall hast. Also das sind diese Berge des ewigen Lichts, das ist im Oben. Da kannst du natürlich die Sonne jetzt als Energiequelle super nutzen. Oder du hast eben so wie diesen Shackleton-Krater, also der bietet sich da eben an, weil da eben auch diese Tiefe in den Tälern, wo eben dieser Schatten ist, dieser ewige Schatten ist und du da eben dieses Wassereis hast. Interessant ist, dass diese Berge des ewigen Lichts bei diesem Shackleton-Krater aber gar nicht so groß sind. Also das sind nur so 20 Fußballfelder. Das heißt, du müsstest da schon sehr effizient natürlich dann auch sein mit dieser, wie du dann halt die Sonnenenergie da nutzen möchtest. Ein anderer interessanter Ort ist die Äquatorialregion. Ja, also da hast du eine höhere Konzentration an Helium-3 zum Beispiel. Also da geht es noch darum, okay, was ist so dein Ziel? Warum bist du da quasi auf dem Mond? Ja? Also was ist das Missionsziel? Helium-3 natürlich ist super interessant und Äquatorialregion ist auch leichter zu erreichen. Das heißt, auch für Start und Landung ist es da jetzt eben nicht erforderlich, in so eine polare Umlaufbahn zu gehen. Da gibt es auch also interessante Gebiete, die da in Frage kommen könnten. Also die zum Beispiel sogar so ein kleines Magnetfeld besitzen, ja, wo du den Sonnenwind ablenken kannst. Und dann, das ist jetzt vielleicht nicht ganz so offensichtlich, aber tatsächlich ist die Rückseite des Mondes auch interessant, und zwar deswegen, und zwar ist das jetzt für uns Astronomen interessant, weil es da natürlich darum geht, du kannst da die Radiosignale von der Erde abschirmen, ja? Also du kannst dann Radioteleskopanlagen unter Betrieb nehmen und hast da optimale Bedingungen jetzt natürlich, ja, und man nimmt an, dass da auch die Helium-3-Konzentration wesentlich höher ist, also dass das stärker ist jetzt als auf der erdzugewandten Seite. Wenn ich jetzt natürlich auf der Rückseite des Mondes bin, musst du natürlich mit der Kommunikation mit der Erde was überlegen, weil dann hast du keine direkte Kommunikation mehr. Also du müsstest dann entweder über Satelliten, was weiß ich, über den Lagrange-Punkt 2 oder sowas, müsstest du halt da die Kommunikation dann realisieren.
Weißt du, ob das schon entschieden ist, wo das gebaut werden sollte, falls mal eine Mondbasis gebaut wird? Oder sind das nun mal die Kandidaten?
Also das sind halt die Möglichkeiten. Also wie gesagt, es kommt ein bisschen darauf an, was halt quasi dein Ziel ist. Tatsächlich gibt es einen Favoriten, aber das mache ich jetzt ein kleiner Teaser für später. Das kommt ein bisschen später okay. Danach. Also komme ich dann noch auf das zurück. Ja. Aber bevor wir uns eben schauen, okay, wo es jetzt wirklich quasi der Hotspot ist, ja, möchte ich noch ganz kurz darauf eingehen, wie jetzt so eine Mondbasis auch aufgebaut sein könnte. Also ich habe ja schon am Anfang erwähnt, dass es da ja doch ein paar Probleme auf dem Mond gibt. Also es ist jetzt nicht ganz so der grüne Garten, der uns da empfängt, sondern wir haben ja eben mit der Strahlung und dem paar Probleme, auch mit den Temperaturschwankungen. Das heißt, es bietet sich eigentlich an, dass man jetzt eine Besiedelung im Untergrund macht. Also du baust dann eben deine Stadt irgendwie unter der Mondoberfläche, um sie eben vor diesen ganzen Mikrometeoriten, kosmischer Strahlung, aber eben auch diese Temperaturschwankungen, um denen eben zu entgehen. Da hat man jetzt auch erst vor kurzem gefunden, das wäre so ein bisschen eine Erweiterung, gibt nämlich so lunare Lavaröhren. Also es gibt tatsächlich so Lavaröhrentunnel, so natürliche Höhlen auf dem Mond. Und das wäre natürlich super. Also wenn du das nützen könntest, ja, das heißt, du hast schon eine natürliche Formation und baust dann da deinen Mondkomplex irgendwie rein. Ja, die dürften auch von der Temperatur her recht angenehm sein.
Und Strahlenschutz ist auch praktisch.
Genau, eben, ja. Also das wäre ganz gut oder ganz praktisch. Und dann, was auch noch eigentlich eine sehr praktische Lösung ist und die, glaube ich, auch verfolgt wird, ist, du baust deine Basis auf der Oberfläche und gräbst sie dann quasi ein mit mehreren Metern Mondstaub. Also machst dann quasi so eine Hülle drumherum. Das wird halt auch gehen, ja. Bei diesen ganzen Sachen ist natürlich immer die Frage, du musst dieses ganze Material irgendwie raufschaffen. Es hat auch so Projekte gegeben, wo quasi das Module auf der Erde gebaut werden und dann hast du da riesige Tonnen, die du da mal raufschicken musst. Ja, das ist halt enorm schwierig. Das heißt, das ist natürlich super praktisch, wenn du halt irgendwie die Ressourcen des Mondes nutzen kannst. Also eben, wie ich schon am Anfang gesagt habe, eben mit dem Wasser, ja. Aber dann gibt es natürlich eben auch technologische Entwicklungen und Fortschritte. Also es ist natürlich sehr wahrscheinlich, dass dann ein 3D-Drucker mit auf den Mond kommen würde. Das heißt, du druckst dann dort einfach aus dem Mondregolith, aus den Steinen dann. Also da gibt es auch wirklich Projekte, die sich damit beschäftigen, die dann halt so Bricks, also so Art wie Ziegeln irgendwie aus diesem Mondregolith machen. Ja, dass du da dann eben so die Strukturen herstellst, auch Ersatzteile, dass du das halt direkt dann aus dem 3D-Drucker machst. Oder eben, das habe ich eh schon angesprochen, du nutzt die Ressourcen vor Ort. Also das ist dann diese In-Situ Resource Utilization heißt das, also ISRU, wenn man es schön aussprechen möchte. Du bringst eben neue Technologie rauf und nutzt dann aber eben lokale Ressourcen. Also das wird eben gerade jetzt die Aufbereitung eben von diesem Wassereis, was auf dem Mond ist, betreffen, ja, dass du dann eben Atemluft, Raketentreibstoff, was auch immer dann entwickelst. Dann natürlich auch immer wieder diese ganzen Systeme, die ja neu entwickelt werden. Also ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, vor kurzem war jetzt erst in den Medien, in den Zeitungen, dass sie da jetzt irgendwie so einen neuen Astronautenanzug irgendwie testen, der das Urin filtert und wieder zu Wasser aufbereitet. Also das sind halt genau die Sachen, das braucht man dann, ja.
So wie bei Dune ist dabei.
Ja, richtig, genau, ja. Also das war aber auch mein erster Gedanke. Also ja. Ich habe auch gleich mal dran denken müssen, dass das so.
Wobei es ja jetzt ja auch schon so ist, oder? Dass Astronautinnen irgendwie aufbereitet, nicht im Anzug direkt, aber
genau.
Aufbereitet.
Ja, ja, auf der ISS, genau, ja. Genau. Stimmt, ja, da tun sie es auch schon.
Da habe ich nämlich gelesen, dass deswegen die weiblichen Astronautinnen hormonell verhüten, also nie ihre Tage haben, weil sie ihr eigenes Urin trinken müssen.
Aha, wegen am Blut oder wie?
Ja, und weil das dann sonst unsauber irgendwie wäre oder so.
Okay, das kann man dann nicht mehr filtern?
Ja, weil ich denke mal auch, aber dann hat man halt die künstlichen Hormone drinnen, aber ja. Anscheinend ist das so, dass meistens was ja auch Sinn macht, ich will nicht meine Tage haben, wenn ich ins All fliege.
Ja, also. ich würde es auch unterbinden, ja. Ja. Also ich würde auch dafür sorgen, ja, genau. Okay, interessant, ja.
Aber ja, es ist jetzt nicht Luxusleben, so weder auf der ISS noch, glaube ich, am Mond. Also das
nein,
ist schon
gar
alles
nicht, gar
sehr
nicht. Ja, auf der ISS haben sie ja mittlerweile alles so quasi fürs alltägliche Leben, Wasser und Nahrung und das alles. Ja. Mhm. Am Mond müssten wir uns das ja eben erst alles hinbauen. Und ich werde jetzt noch ganz kurz eben nochmal auf das Artemis-Programm von der NASA ja, zu sprechen kommen. Einfach, weil es ein aktuelles Programm ist und weil ich es aber auch extrem ehrgeizig finde. Und das ist wirklich auch ein langfristiges Projekt. Ja. Also wir haben eh vorhin schon gesagt, ja, also wie gesagt, 1972 war der letzte Mensch auf dem Mond, planen jetzt quasi wieder die Rückkehr. Wir haben, glaube ich, auch schon lange kein Projekt mehr gehabt, was auch wirklich auch so langfristig war, was auch wirklich so weit denkt. Ja. Du hast es ja eh auch schon ein bisschen angesprochen oder angeteasert. Es soll jetzt wieder mal Astronauten, eben auch die erste Frau, erste Person of Color zum Mond kommen. Ja. Es geht auch darum, wirklich eine langfristige Präsenz auf dem Mond eben zu haben, also so wie wir es jetzt auf der ISS kennen, dass wir das eben auch auf dem Mond haben. Ja. Ja, also es ist halt schon so ein bisschen die Vorstufe, ein bisschen das Abtesten ja, für die Mission zum Mars, dass wir da einfach auch schon diese ganze Forschung dazu machen. Ja. Und das passiert natürlich eben auch auf dem Mond. Ja. Also Ziel ist natürlich auch astronomische, geologische Forschung, ja. Aber eben auch natürlich Ressourcengewinnung. Also ich habe es eh kurz schon angesprochen, das Abbau von Helium-3 ist natürlich sehr interessant. Ja. Und natürlich das Sprungbrett zum Mars.
Ist ein weiter Sprung, aber...
Ja, genau. Ja, vor allem, wenn du dir halt die Distanzen überlegst. Den Mond mit 380.000 Kilometern, ich glaube, Mars ist dann so 70 Millionen Kilometer. Ja, also... Ja, ist halt schon, aber ich glaube halt schon auch, dass der Mond halt dann auch wirklich so als Zwischenstation dienen kann dann zum Mars. Artemis ist ja in mehrere Phasen gegliedert, also wie gesagt, die erste Phase, eben dieser unbemannte Testflug, der ist ja schon erfolgreich durchgeführt worden. Wir sind jetzt eben eigentlich in Phase 2, also wo irgendwie dieser geplante, dieser bemannte Flug eigentlich stattfinden sollte, der ist eben schlecht ausschaut. Also ich glaube im September 2025 ist es momentan, also es ist glaube ich schon ein Jahr nach hinten verschoben, was jetzt natürlich die dritte Phase, die für uns eben spannend ist, also wo es wirklich um diese Mondlandung geht, diesen Grundstein zu legen für diese Präsenz, ist jetzt natürlich auch schon auf 2026 da verlegt worden. Ja. Mhm. Wichtig ist da eben auch, also die Vorstellung oder wie das ablaufen soll, ist ja, dass du hast so ein Lunar Gateway, das heißt, du hast eine Raumstation im Mondorbit selber, das ist quasi so die Zwischenstation für die Missionen, also da reist man dann zum Mond runter und wieder rauf, zu diesen Missionen auf der Mondoberfläche. Da ist auch ganz viel internationale Zusammenarbeit geplant. ESA, JAXA, also die Japaner sind da auch dabei mit Mondrobotern. Auch die kanadische Weltraumagentur ist dabei. Also das ist wirklich so ein internationales Projekt. Das finde ich immer total schön, also wenn wirklich so internationale Zusammenarbeit da irgendwie, wenn das gemacht wird, habe ich immer so das Gefühl, so die Menschheit zieht an einem Strang. Auf jeden Fall ist halt dieses Lunar Gateway, von dem gehst du dann eben runter zum Mond. Und da gibt es dann auch total spannende Sachen. Und zwar gibt es natürlich dieses Basecamp, also es gibt das Artemis Basecamp. Und da jetzt die Auflösung zu deiner Frage von vorhin, wo da quasi der Standort sein soll. Und zwar am Südpol des Mondes. Also das ist der Shackleton-Krater, den ich eh schon kurz angesprochen habe, weil da dieses potenzielle Wassereisvorkommen ist, ja, du hast eben diese langen Perioden mit dem Sonnenlicht, das du halt nützen kannst. Und da soll jetzt dann eben dieses Basislager errichtet werden. Der schaut übrigens total lustig aus. Also das ist so, besteht so aus mehreren Komponenten, die irgendwie so aufgestapelt sind, ja, und da hast eben dann so ein Wohnmodul, Kraftwerk, Lagerbereiche, Forschungsstationen, und das ist eben dann ausgelegt für so Aufenthalt so von 1 bis 2 Monate. Also ich glaube, das kommt so am ersten ran an diese Mondbasis da, die du jetzt eben von For All Mankind kennst, obwohl es glaube ich ein bisschen klein ist. Also es schaut sehr, sehr eng aus. Also
für wie viele Menschen ist das dann?
Ja, also ich finde es ein bisschen komisch, weil also was ich jetzt auf diesen Mockups, also auf diesen Zeichnungen, Plänen gesehen habe, habe ich nur 2 Schlafplätze entdeckt. Und es gibt aber Wohnmobil, auf das komme ich hier noch kurz, ja, das ist, glaube ich, für 4 Personen, aber wahrscheinlich dürften es nur 2 Personen sein, weiß ich nicht.
Lernst dich sehr gut kennen.
Ja, genau, ja, da musst du wirklich gut miteinander auskommen, ja. Diesen Basecamp gibt es ja nämlich, das finde ich ja total cool, also es gibt ja dann so eine Art Buggy, also so einen Lunar Terrain Vehicle, also ein LTV, das ist eben so ein unbemanntes Fahrzeug zur Erkundung eben und für Transportaufgaben. Und dann gibt's nämlich eine Art Wohnmobil. Also da ist so Vanlife auf dem Mond, ja. Das ist das Habitable Mobility Platform. Das ist so ein Rover, und mit dem können dann die Astronauten eben für längere Expeditionen ja herumkurven auf dem Mond, ja, also das ist auch so mit Übernachtungsmöglichkeiten und so, und auf dem können eben, glaube ich, was ich gelesen habe, so 2 bis 4 Leute da irgendwie sein. Also finde ich dann ein bisschen komisch, dass halt in dem Wohnmobil mehr Leute sein können als auf dem im Basislager.
Ja, vielleicht wird das noch ausgebaut.
Du hast dann dieses Oberflächen, dieses Habitat, eben dieses stationäre Modul, ja, wo dann eben alles ist mit diesen Schlafquartieren und mehr medizinische Einrichtungen und alles Mögliche. Aber super spannende Sache. Das ist schon recht konkret. Also auch da dieses Mondlandeding, also was da eben von diesem Gateway dann runterfliegt, dann eben zu der Station. Das ist dieses Human Landing System. Da hat SpaceX zum Beispiel den Auftrag schon bekommen, ja. Und also das ist schon so richtig in der Mache irgendwie. Ja. Deswegen finde ich es ein bisschen schade, dass das jetzt gerade so verzögert wird wieder. Ja.
Und würdest du das, wenn jetzt das mit dem Fliegen nicht so kompliziert wäre, würdest du da gern sein am Mond eine Zeit lang?
Nee, ich habe ja die Pläne gesehen da von diesem von diesem Basislager, das schaut so klein aus und das ist echt, da darfst keine Platzangst haben. Also.
Vor allem so, wenn wir jetzt vom Mond Stadt leben und permanent dort leben, also finde ich überhaupt nicht attraktiv.
Willst du keinen Urlaub auf dem Mond buchen?
Na, ich glaube nicht. Ne? Ich glaube, da würde ich lieber, weiß nicht, Bahamas oder so.
Bleibst auf gut, der Erde.
Wenn die Erde, eben du sagst, wenn die Erde schon zerstört ist oder da ein Bach runtergeht, dann vielleicht, aber zurzeit finde ich es auf der Erde schon noch besser.
Also jetzt mal angenommen, es ist wirklich schon so eine coole Art wie, ich sage jetzt mal Monddorf, wo du halt wirklich so mehrere Module hast, wo du herum vielleicht auch gehen kannst und dann hast du da irgendwie so einen Forschungsauftrag oder sowas und dann bist du da 2 Monate am Mond oder sowas. Das würdest du auch nicht machen?
Ja, vielleicht, aber wenn ich einen Forschungsauftrag hätte, das ist eh so, würde ich dich eher allgemein fragen, wie du zu diesem Weltalltourismus stehst, dass immer mehr Leute eben ohne Forschungsauftrag oder einfach normale Personen ins Weltall fliegen können. Ich meine, ich glaube, die machen dann eh immer Forschung auch noch bei den Missionen, aber trotzdem, dass das halt, dass das immer mehr kommerzialisiert wird und private Unternehmen und so, also ich finde das schon ein bisschen beängstigend.
Naja, beängstigend finde ich es nicht. Ich meine, das ist halt so, ich glaube, dass die privaten Unternehmen, die jetzt eben so wie SpaceX oder so, die eben auch Sachen bauen und quasi da Technik liefern, ja, dass das schon ganz gut ist, weil das halt so, also, ich meine, Mitbewerb ist vielleicht das falsche Wort, aber ich glaube, dass sie einfach einen gewissen Drive in die Innovationen und eine Geschwindigkeit in den Entwicklungen von diesen neuen Techniken einfach auch bringen. Deswegen glaube ich, ist das nicht so schlecht gewesen, ja, also dass da jetzt nicht nur die NASA forscht, sondern dass es da wirklich mehrere Leute gibt. Den Tourismus finde ich jetzt auch nicht so dolle, also das, weil wir jetzt einfach noch nicht so weit sind irgendwie, weißt du, was ich meine? Das ist halt urteuer, also wirklich, das war, weiß nicht, nur 100 Gramm da irgendwie raufzuschießen auf den Mond, der kostet irgendwie Millionen, ja, also deswegen finde ich, ist das etwas, was sehr konzentriert eingesetzt werden sollte, ja. Und dass man da halt jetzt nicht einfach so vor Jux da irgendwie rauffliegt, finde ich jetzt halt auch nicht so toll, ja.
Eben, wenn man mal sich das weiterentwickelt und es wird immer sicherer und billiger, dann kann man es eben, deshalb ist es schwierig, sich vorzustellen, was ist, wenn dort jetzt so voll die ausgebaute Stadt ist, dann werden wir auch in einer völlig anderen Gesellschaft leben. Also vielleicht ist es dann normaler, dass man einfach so mal rauffliegt und da ein Ferienlager oder so am Mond hat.
Genau, wenn der Weltraumlift dann mal steht, ja.
Genau.
Da habe ich eh auch gesehen, da gibt es eh auch irgendwie so Pläne, dass man da irgendwie so eine Art Weltraumlift dann hat, der dann irgendwie vom Mond so ein Transportband hat, wo man dann eben quasi so Ressourcen dann schicken kann und dann hat man immer noch, weiß nicht, 25.000 Kilometer zur Erde oder so irgendwie. Also. Aber das ist halt auch schon Science Fiction.
Ja, aber trotzdem finde ich sehr spannend und sehr faszinierend, dass eben eine Mondstadt oder eine Mondbasis zumindest nicht mehr Science Fiction ist, sondern wirklich Leute das planen. Das ist schon arg.
Ja, das ist schon greifbar. Ja. Ich habe da auch Terraforming ja schon als Thema gehabt und so. Und das ist halt wirklich noch sehr abstrakt auch irgendwie. Also du brauchst auch schon ein bisschen sehr visionäres Denken und viel Vorstellungsvermögen, dass du irgendwie sagst, okay, gut, ja. Eben diese einfachen Mondbasislager, sage ich jetzt einmal, das ist durchaus in der Mache. Das ist jetzt gar nicht so abwegig. Und deswegen kann ich mir dann auch gut vorstellen, dass man dann, dass es dann die Vorstufe eben dann wirklich dann zum Mars ist. Also ich glaube jetzt nicht, dass wir jetzt so von 0 auf 100 jetzt von der Erde gleich zum Mars fliegen werden. Ich glaube, da haben wir noch so ein bisschen Probleme, aber ich glaube, dass wenn wir da beim Mond da so ein bisschen was etabliert haben, einfach auch Erfahrungen gemacht haben, Tests gemacht haben, dass man da dann weiter fliegen kann dann und Next Station oder Next Stop ist dann der Mars. Ja.
Vor allem, wenn es für Menschen sicher ist oder wir das so bauen können, dass es für Menschen sicher ist, dass sie längere Zeit am Mond leben, dann heißt das, dass wir schon sehr viel Know-how haben für eine Reise zum Mars. wenn wir das schaffen, dann ist natürlich...
Ja, aber weißt du, was das halt heißt? Weil ich meine, jetzt haben wir gerade drüber gesprochen, dass eben jetzt mit Artemis da jetzt schon die ersten Verschiebungen sind, ja. Mhm. Und also das heißt, ich glaube, wir sind da ziemlich schnell irgendwo in den 2030er Jahren. Und ja. Aber wir sind ja noch jung, wir werden das noch erleben.
Ja, wir sind eh noch jung, das geht sicher noch aus, genau. 30er Jahre.
Ja, das ist
super. 40er Jahre
das
auch
auf jeden
noch.
Fall, ja, genau. Ein bisschen was kriegen wir schon noch hin.
Aber vielleicht verschiebt sich's noch weiter, das ist das Problem, aber.
Ja, ich glaube, das ist halt auch immer so ein bisschen auch, wie es der Zeitgeist ist, wie es auch die gesellschaftlichen Entwicklungen zulassen. Also solche Projekte, die kannst du ja alleine auch fast gar nicht stemmen, ja. Also da geht's halt schon darum, dass die Menschheit eben als Ganzes da dran arbeitet. Deswegen finde ich auch immer diese internationalen Zusammenarbeiten so toll, ja. Weil ich mir denke, okay, wir bauen da quasi für die Zukunft oder eine Vision der Zukunft, die wir alle gemeinsam haben. Und wenn du dir dann aber so reaktionäre Ströme da irgendwie anschaust, wie sie halt momentan auch in den USA passieren, Russland, ja, also wenn du dir halt so ein bisschen die politische Seite ansiehst, dann kann es halt auch schnell vorbei sein. Weil dann werden halt eher nationale Interessen verfolgt, werden Grenzen wieder großgezogen und dann ist vorbei.
Mhm, weil der Kalte Krieg ja das angefeuert hat. Also das ist
Space. Ja, aber ich glaube nicht, dass das nochmal in der Hinsicht da so funktionieren würde.
Ja, hoffentlich nicht. Das hat andere Nachteile gehabt.
Ja, eben, genau.
Bedrohung vor einem Atomkrieg.
Genau, eben, das war, glaube ich, nicht so toll. Ja, eben, ja.
Und dann haben wir die Bewaffnung, so wie in der Serie, dass die Raumschiffe bewaffnet werden.
Ja, genau, stimmt, gut. Ja.
Na, hoffen wir, dass es friedlicher vonstatten
geht. Ja, eben, also ich bin jetzt eher für Fortschritt durch Zusammenarbeit und nicht durch irgendwelche Space Races oder sonstige oder Bedrohungsszenarien vielleicht, ja, der könnte uns bedrohen oder so. Ich meine, das war ja mit der Atombombe auch nicht gerade die beste Idee. So, okay, die könnten schneller als wir sind, also tun wir
machen
das
wir
jetzt.
Eine,
genau, ja, eben. Also ist vielleicht nicht der beste Ansatz, um die Menschheit voranzutreiben. Könnte ein bisschen schlechter ausgehen dann für uns. Und bei all dem habe ich noch gar nicht gesprochen über einen Mondvertrag, über internationales Weltraumrecht. Denn wer darf denn da überhaupt dort landen oder schürfen oder sonstige Sachen machen? Ja, das sage ich jetzt mal, das ist eine andere Geschichte und soll ein anderes Mal erzählt werden.
Sehr schön. Ja, danke für diesen Einblick in die Science-Fiction oder nicht so Science-Fiction-Visionen.
Ja, eben, das finde ich jetzt gar nicht so Science-Fiction. Ich kann mir das schon sehr gut vorstellen auch.
Falls ihr auch der Eva Danke sagen wollt, oder auch mir, also uns beiden eigentlich immer.
Genau.
Und auch den anderen Menschen, die da beteiligt sind, eigentlich dem Podcast, könnt ihr das auch tun, entweder mit einer netten Mail an uns oder ihr bewertet uns und gebt uns Feedback, das freut uns auch sehr. Oder wenn ihr wirklich mitmachen wollt, die Infrastruktur und all das, was wir da haben, aufrechtzuerhalten, könnt ihr das auch finanziell machen. Da gibt es wieder mehrere Möglichkeiten, entweder über PayPal, da könnt ihr einen Einmalbetrag überweisen, oder über Steady und Patreon, wo man eine Mitgliedschaft abschließen kann, wo man auch einen kleinen monatlichen Betrag oder jährlichen Betrag überweisen kann. Ja, also ich habe eh schon gesagt, ihr könnt uns gerne in eine E-Mail schreiben. Jetzt fragt sich vielleicht, wohin? An kontakt@cosmiclatte.at oder auf unseren Insta, X und was auch immer Seiten sind wir natürlich auch anwesend und können kontaktiert werden. Und sonst verabschiede ich mich schon wieder. Und wir sehen uns dann, also wir hören uns dann, glaube ich, in ein paar Wochen wieder. Also zumindest mit mir. Die Eva werdet sie in 2 Wochen wieder hören.
Genau, ich bin in 2 Wochen wieder da. Bis dahin, gute Zeit und auf bald.
Tschüss.
Tschüss. Okay, bist du bereit?
10 Sekunden.
Okay. Was isst
ich
du denn?
Was,
ja. Was isst du?
Couscous-Salat.
Ah, okay.
Ja, ich wollte heute mal gesund unterwegs sein.
Brav.
So geht's.